Am 24. September, es ist noch nicht so lange her, wurde alljährlich wieder einmal der Reichtumsbericht der Welt veröffentlicht. Der Reichtumsbericht der Welt zeigt auf, welche Länder ärmer, welche Länder reicher sind und das natürlich im Verhältnis zu den Vorjahren, zur Vergangenheit. Wir haben in diesen Tagen im September damals folgende Überschriften in den Medien gelesen. Reichtumsbericht. Weltweite Vermögen wachsen rasant. Das globale Geldvermögen vermehrt sich immer schneller. Im vergangenen Jahr wuchs es um mehr als 8% auf insgesamt 111 Billionen Euro. Die ärmeren Weltregionen holen auf, während in Deutschland die Zahl der Armen steigt. Das war der Spiegel. Die Frankfurter Rundschau schreibt, so reich sind die Deutschen. Die Welt ist reich wie nie zuvor. Zeigt der Vermögensbericht der Allianzgruppe. Die Schweiz führt die Tabelle an. Wer hätte anders gedacht? Die Deutschen sind so reich wie nie. Fühlst du dich angesprochen? Bei diesem Satz, das Jahr geht zu Ende in den ganzen Weihnachtseinkäufen, auch wenn das nicht unser Hauptfokus ist, gibt es hier und da wahrscheinlich doch Geschenke, spielt das Budget doch wieder eine große Rolle und es ist irgendwo in unserem Hinterkopf, wie viel wir haben oder nicht haben. Vielleicht planen wir schon, das nächste Jahr 2014 steht vor der Tür. Bist du reich? Wie nie zuvor? Nicht? Haben sie dich vergessen in dieser Umfrage? Haben sie irgendwie in diese Ecke Berlins nicht gekommen? Aber vielleicht denkst du darüber nach und stimmst wirklich zu und denkst, ja, doch, es ist etwas mehr als letztes Jahr gewesen. Dieses Streben nach Reichtum, es ist in allen von uns tief drin. Es gibt keinen Menschen, der sagen könnte, er wäre zu jedem Zeitpunkt seines Lebens frei davon. Es ist das Streben des Einzelnen nach Reichtum und nach Besitz, was am Ende das ganze Streben der Welt zu diesem Streben macht. Dass die ganze Welt danach strebt, mehr Reichtum zu haben. Aber es gibt auch unter Nichtchristen in der Welt Leute, die das mit kritischem Auge beurteilen. Ein klassisches Buch, was man sehr schnell findet auf den großen Buchhändlerseiten im Internet, lautet der Titel »Wie viel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens«. Die Autoren, die dieses Buch geschrieben haben, sie stimmen überein und sagen, dieses Wachstum des Reichtums kann nicht so weitergehen. Aber ihr Hauptpunkt ist, dass dieses Streben nach Reichtum auf Kosten der Ethik und Moral vonstatten geht. Du wirst reich oder du willst reich werden und bist bereit, ethische, moralische Kompromisse einzugehen, Halbwahrheiten, komplette Lügen, einfach nur, um ein paar Cent, ein paar Euro hier und dort rauszuholen. Wir kennen diesen typischen Vertreter, der ganz viel verspricht, bevor du unterschrieben hast. Und ein paar Wochen später, wenn es um die Auslieferung geht, war das irgendwie falsch verstanden. Darüber sprechen sie, ein Drang nach Reichtum, auf Kosten der Moral und Ethik. Aber ist das die Antwort? Ist das die Antwort, dass wir nach Reichtum streben können, nur halt die Moral nicht vergessen dürfen? Wie bewerten wir unseren Reichtum aus Gottes Sicht? Diese Frage möchten wir heute Morgen beantworten. Und die Bibel, sie gibt uns eine zweifache Antwort. Den ersten Teil habt ihr wahrscheinlich seltener gehört. Den zweiten Teil vielleicht öfter. Die Antwort lautet Genuss von Reichtum und Gericht von Reichtum. Genuss und Gericht. Es ist eine zweifache Antwort, die wir im Buch Prediger finden, in das wir heute Morgen hineinschauen werden. Ihr habt das Buch Prediger vor einiger Zeit in der Gemeinde schon mal auf irgendeine Art und Weise, ich nehme an, in dem Bibelüberblick behandelt. Ihr kennt wahrscheinlich, die meisten von euch, die große Aussage des Predigers. Die große Aussage, die auch in Prediger 5, Vers 9, mit dem Vers, mit dem wir heute beginnen werden, mit drinsteckt. Der Prediger, man könnte sagen, dieses Buch in der Bibel ist ein Kommentar, eine Erläuterung dessen, was in 1. Mose 3 passiert ist. In 1. Mose 3, als der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat, in Sünde gefallen ist und den Fluch als Strafe bekommen hat. Und der Prediger, er sieht diese Strafe, diesen Fluch, und er beschreibt, wie das Leben unter diesem Fluch aussieht, wie schwer es ist. Und er beschreibt aber auch die guten Seiten in all dem Ganzen. Er gibt Hoffnung. Er zeigt auf, dass in all diesen Dingen es dennoch Genuss gibt. Es dennoch Segen Gottes gibt, der erhalten geblieben ist. Und er schafft diese Perspektive, indem er am Ende die Aufschlüsselung gibt zu seinen Ausführungen. Er beginnt sein Buch mehr oder weniger in Kapitel 1, Vers 12 mit den Worten: Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Das große Thema dieses Buches ist die Sinnlosigkeit des Lebens. Vielleicht findest du dich genau da wieder. Vielleicht bist du an diesem Punkt, wo du merkst und das Leben beobachtest, wie der Prediger, und dir anguckst und sagst, wozu das alles? Jeder von uns kommt an irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens an diesen Punkt. Sehr oft ist es in den späten Jugendjahren, wo man anfängt, vernünftig zu werden und zu überlegen, was soll das alles? Wecker klingelt, Arbeit, Essen, Ausruhen, Schlafen und der Rhythmus geht von vorne los. Und so beobachtet der Prediger das Leben und er hat ein Urteil in den verschiedensten Bereichen, nämlich, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es ist sinnlos. Und den einzigen Sinn, den dieses Leben macht, ist, wenn es aus einer neuen Perspektive gesehen wird. Es ist, wenn ein neues Weltbild, eine neue Weltanschauung begonnen wird, in dieser Welt angewandt zu werden. Der Prediger, er nimmt die ersten 5 Kapitel und erzählt eine Menge Nichtigkeiten auf. Eine Menge Dinge, die er beobachtet und sagt, das ist sinnlos. In Kapitel 3 beschreibt er in Vers 16 die Ungerechtigkeit. Er sagt, ich sehe Leute, die werden ungerecht behandelt. Ich sehe ein Gericht und der Richter, er spricht nicht Recht, sondern Unrecht. Das ist nichtig. In Vers 18 geht er weiter und spricht vom Tod. Er spricht davon, was das eigentlich alles soll. Am Ende sterben wir genauso wie das Vieh. Es macht doch keinen Unterschied. In Kapitel 4, Vers 1 beginnt er und spricht von der Nichtigkeit und der Sinnlosigkeit der Unterdrückung und der Bedrückung Und er beobachtet Leute, die schon arm dran sind und auch noch unterdrückt werden. In 4 Vers 4 geht er über und zeigt auf, dass eigentlich der Mensch angetrieben wird vom Neid. Vom Neid. Er will mehr. Er ist neidisch auf den neben ihm und das treibt ihn an. Und er zeigt auf, dass auch das nichtig ist. Der Neid von einem zu dem anderen. In 4 Vers 8 spricht er von Einsamkeit. Wir wissen ganz genau, wie sich Einsamkeit anfühlt. In riesigen Häusern, hunderte Menschen leben dort, aber man kann trotzdem so einsam sein. Er spricht davon, wie nichtig es ist, dass der Mensch, geschaffen für Gemeinschaft, einsam ist. Wohl bemerkt, ist das der einzige Abschnitt, wo er nicht das Urteil spricht, das ist Nichtigkeit, weil er nämlich den Blick wendet auf die Zweisamkeit, auf die Gemeinschaft, für die der Mensch gemacht ist. Danach spricht er von der Nichtigkeit der Popularität. Weltbekannte Persönlichkeiten, reich, und wenn sie sterben, spricht kurze Zeit später niemand mehr von ihnen. Vor einigen Tagen ist ein sehr berühmter Schauspieler gestorben. Einige Fans sind noch da, stellen noch ein paar Kerzen hin. Aber ihr Lieben, wenn Silvester vorbei ist, ist auch das so gut wie vorbei. Der nächste Film in der Serie wird wahrscheinlich doch gedreht und einfach neu besetzt. Das Geld wird auch so fließen, ohne diesen populären Schauspieler. Es ist nichtig, es macht keinen Sinn. Nun, wir überspringen die nächsten Punkte, die er noch anspricht, und kommen zu unserem Abschnitt in Prediger 5, Vers 9. Da richtet sich der Prediger dem Reichtum zu. Dem Reichtum. Und er nennt uns als erstes einige Nebenwirkungen des Reichtums. Ihr müsst wissen, oder ihr wisst, dass der Prediger sehr reich war. Er war nicht jemand, der irgendwie zu wenig hatte. Er konnte sich alles leisten. Aber er beobachtet die Welt und er sieht Nebenwirkungen, die irgendwie aus unserer Perspektive nicht aus der Verpackungsbeilage standen. Dinge, die wir gar nicht beachten, weil wir so vom Reichtum gedrängt werden. Bevor wir uns diese Nebenwirkungen angucken, möchte ich euch darauf hinweisen, dass Reichtum in der Bibel nicht grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Auch in unserem Abschnitt heute. Reichtum ist etwas, was Gott gibt. Reichtum ist etwas, womit wir Gott ehren können. In Sprüchen 3, Vers 8 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Reichtum an sich ist nicht einfach pauschal schlecht, geschweige denn sündig. Wir können Gott ehren damit. Aber den Aspekt, den wir uns jetzt anschauen werden, finden wir einen Mann vor, der nach Reichtum strebt. Der sein Leben aufbaut. Dessen Lebensziel es ist, ein wenig mehr zu haben. Und Salomo warnt uns und gibt uns einige Aspekte in dieser Warnung. Wir lesen Prediger Kapitel 5, die ersten drei Verse erstmal. Prediger 5 ab Vers 9 heißt es, wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel isst. Aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Diese Person, die hier beschrieben wird, ist jemand, der nach Reichtum strebt. Es ist die Erfüllung seines Lebens Und der Prediger Salomo sagt ihm, er wird enttäuscht werden. Es wird nicht aufgehen, es wird nicht funktionieren. Zuallererst will er deutlich machen, dass Reichtum süchtig macht. Wir kriegen nie genug davon. Reichtum wird dich niemals zufriedenstellen. Eigentlich ist das ein Prinzip und eine Wahrheit, eine Lebensweisheit, die wir als kleine Kinder zur Weihnachtszeit lernen müssten, gelernt haben müssten. Erinnert euch, oder ihr könnt schon die nächsten Tage vorausahnen, was geschehen wird. Wenn ihr Kinder habt und die Kinder unterm Tannenbaum oder wie auch immer ihre Geschenke auspacken, so sind diese Geschenke für einen kurzen Moment von wenigen Stunden oder Tagen das Highlight. Und kurz danach ist die nächste Werbung im Briefkasten. Und was wollen sie? Mehr. Sie wollen mehr. Sie sind nicht zufrieden. Und so führt es sich fort in unserem Leben. Es liegt nicht an den Kindern, es liegt an uns Menschen, dass wir so sind. Reichtum bringt keine Erfüllung. Reichtum wird eine bleibende Leere hinter sich lassen. Das ist, was er in Vers 9 sagt. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Die erste Nebenwirkung. Die zweite Nebenwirkung ist, dass Reichtum sehr schnell Freunde findet. Hast du Geld, hast du Freunde. Er schreibt in Vers 10, wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Der reiche Mann, er hat viele Freunde, aber was kann er sehen? Er kann sehen, wie all seine Freunde sich an dem bedienen, was er hat. Das ist alles, was er hat. Er kann zusehen, wie die anderen an seinem Reichtum zehren. Und diese Augenweide, dieses Hinblicken und schön, die anderen freuen sich an meinem Besitz. Das war's. Mehr hat er nicht davon. Es bringt nichts. Und wenn das Geld weg ist, sind auch die Freunde weg. Dazu kennen wir ein bekanntes Gleichnis. Und das beschreibt er auch in Kapitel 7, im nächsten, im 6 und 7, mit einem zweiten Beispiel. Die zweite Nebenwirkung ist, Reichtum findet schnell Freunde, aber keine bleibenden Freunde. Und die dritte Nebenwirkung ist, dass Reichtum Sorgen macht. Reichtum macht Sorgen. Vers 11 schreibt er, süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel hat. Aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Der Arbeiter, der einfache Mann, er hat vielleicht nicht genug zu essen, aber er hat ein gutes Gewissen und er wird gut ruhen. Er kann gut schlafen. Der Reiche, auch wenn es paradox ist, er hat so einen vollen Bauch, dass er nicht mehr schlafen kann. Entweder wortwörtlich vom vollen Bauch oder sprichwörtlich, vor all seinen Sorgen, vor all seinen Gedanken, die er sich machen muss, was mit seinem Reichtum geschehen könnte in dieser Nacht. Die Sorgen kommen mit dem Reichtum. Das sind die ersten Beobachtungen, die Salomo über Geld und Reichtum macht. Reichtum macht süchtig, Reichtum bringt dir scheinbare Freunde und Reichtum raubt dir den Schlaf. Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Nichtig, sinnlos. Streben nach Geld kann nicht der Sinn des Lebens sein. Eigentlich könnte Salomo hier seine Ausführungen beenden zu diesem Thema. Aber er geht weiter und nennt ein Beispiel. Er zeigt nochmal auf, wie unsicher der Reichtum ist. Wie unsicher Reichtum ist. In Vers 12 packt er an diese drei Aspekte und diese drei Beobachtungen ein Beispiel. Es gibt ein böses Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Schaden aufbewahrt wird. Geht solcher Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn gezeugt, so bleibt diesem gar nichts in der Hand. So nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin. Und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon, dass er sich um Wind abgemüht hat? Dazu muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Hier kommt das Beispiel. Das Beispiel eines Mannes, mit dem der eine oder andere vielleicht sich sogar identifizieren kann, wenn wir uns ihn jetzt ein bisschen näher anschauen. Ein Mann, der sich seinen Reichtum aufhäuft. Ein Mann, der sehr viel hat. Es geht nicht ums Sparen mit gescheitem Verstand, sondern es geht darum, sich Reichtum anzuhäufen und das als sein Vertrauen der Zukunft zu betrachten. So wie es in Sprüchen 11 geschrieben heißt, in Vers 28, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, die Gerechten aber werden grün wie das Laub. Verlass auf Geld. Findest du dich nicht auch irgendwie doch darin wieder? Fühlst du dich nicht irgendwie sicher, wenn du auf deinen Kontoauszug schaust? Oder umgekehrt unsicher, wenn du drauf schaust, weil so wenig drauf ist? Irgendwie sind wir doch da mit drin. Es ist mit in unseren Genen, dass wir unsere Hoffnung und Vertrauen auf den Kontostand oder das Portemonnaie setzen. Aber dieser Reichtum, ob er nun da sein mag oder nicht, in diesem Fall ist der Reichtum vorhanden, er kann schnell verloren gehen. Ähnlich wie das Gleichnis in Lukas 12 geht es hier diesem Mann in Vers 13, er hat einen Unglücksfall. Er hat einen Unglücksfall. Er hat eine Menge gespart und entweder sind die Aktien gefallen oder er wurde beraubt oder wie immer er das Geld angelegt hat. Es war nicht geplant, es war ein Unglück, was passiert ist. Und sein ganzer Reichtum ist weg. Sein ganzer Reichtum ist weg. Stellt euch das vor, jetzt kommt sein Sohn daher. Und sein Sohn, er will sein Erbe haben. Er will sein Erbe ausbezahlt bekommen. Und er hat nichts mehr. Wie steht dieser Mann vor seinem Sohn da? Wie steht dieser Mann vor seiner ganzen Gesellschaft da? Es sind Anfechtungen, die gar nicht so weit weg sind, auch für dich heute. Anfechtungen und Überlegungen, kurz viel Geld zu machen. Es gibt so viel Angebot in dieser Richtung. E-Mails, Woche für Woche, wie du ganz schnell mit wenig Einsatz viel Profit ausschlägst. Das ist die Gelegenheit, um für deine Kinder endgültig zu sorgen, ihnen die beste Ausbildung zu ermöglichen. Oder diese Aktien, die so gute Prognosen haben, ich muss in sie investieren. Das ist gar nicht so weit hergeholt, dass wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf schnellen Reichtum setzen. Aber der Prediger, er macht hier deutlich, wie auch an vielen anderen Stellen, dass es das mit Geld so an sich hat, dass es schnell wieder weg ist. Wie gewonnen, so zerronnen. In Vers 14 geht er weiter und beschreibt diesen Mann, der alles verloren hat durch einen Unglücksfall, und er zeigt uns auf, dass der Reichtum nicht mit in den Tod kommt. So nackt, Vers 14, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin. Und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon, dass er sich um Wind abgemüht hat? Es geht immer noch um den Vater, der kein Erbe mehr hat. Es geht nicht um den Sohn, der fragt, sondern um den Vater. Und Salomo erinnert uns, dass das Geld nicht in den Tod kommt. Es ist interessant, dass wir eine wichtige Wahrheit uns hinter die Ohren schreiben sollten. Einem Sarg folgt niemals ein Tresor. Psalm 49, 18. Sogar der Psalmist schon bemerkt. Dieser einst so reiche Mann, er hat gar nichts mehr. Er hat nichts, er kann nichts weitergeben, er kann nichts mitnehmen und er ist noch nicht tot. Er hat noch Jahre vor sich, die er leben muss. Aber er hat sein Geld falsch angesetzt. In Vers 16 heißt es, dazu, zu dem allen, muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen, hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Wir können uns diesen Mann so gut vorstellen. Er war überaus reich, hat alles verloren und er jammert tagtäglich diesem früheren Besitz hinterher. Er ist zornig, er ist sauer, er ist von der Gesellschaft verstoßen, weil seine Freunde, die er hatte, waren Freunde, die nur auf sein Geld aus waren. Der Text sagt, er isst sein Brot in Finsternis. Es steht für Einsamkeit. Er bereut Tag und Nacht, was er gemacht hat, und er kann es nicht rückgängig machen. Dieser reiche Mann, er wird zum Verärgerten. Er ist voll Missmut, voll Kummer. Und er sitzt da in der Ecke. Das Problem dieses Mannes war nicht, dass er viel Geld verdient hat, dass er einen hohen Gehaltsschein hatte, dass er gut begabt war in diesem Wirtschaften. Das Problem war auch nicht das Sparen. Das Problem dieses Mannes war die Hoffnung auf den Reichtum. Und wenn dann diese Hoffnung weg ist, wenn dann dieser Reichtum weg ist, dann hat er gar nichts mehr. Dann bricht alles in sich zusammen. Und das ist üblich so für Reichtümer. Setzt du deine Hoffnung auf Besitz? Auf Besitz, den du schon hast, oder auf Besitz, den du dir so sehr wünschst? Wenn ich doch nur das und das hätte. Vertraust du auf die materiellen Güter, auf dein Angespartes, auf dein Haus, auf dein Auto? Bedenke, dass es sehr schnell weg sein kann. Bedenke, dass es sinnlos ist, darauf Hoffnung zu setzen. Reichtum gibt keine bleibende Erfüllung. Und die Menschen überall auf der Welt sind bereit, vieles aufzuopfern. Vieles aufzuopfern, um nur ein bisschen mehr in der Tasche zu haben. Salomo, er zeigt uns auf, dass dieser Reiche niemandem so sehr schadet wie sich selbst. Der Reiche schadet niemandem so sehr wie sich selbst, wie Paulus es in 1. Timotheus 6 ausdrückt, in Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben wem viele Schmerzen verursacht? Und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Ihr Lieben, setzt eure Hoffnung nicht auf Reichtümer. Es wird euch selbst wehtun. Es ist ein Haschen nach Wind, es ist nichtig. Diese Person, die Hoffnung auf den Reichtum setzt, sie wird alle diese Nebenwirkungen erfahren. Sie wird davon Sie wird merken, dass der Reichtum nicht zufriedenstellt. Die Person wird merken, dass sie viele Freunde bekommt, die aber nicht bleiben. Sie wird merken, dass es ihm den Schlaf raubt und dass es nichts Sichereres gibt in Bezug auf Geld als die Tatsache, dass Geld unsicher ist. Was ist die Lösung? Sollen wir jetzt nach Armut streben? Sollen wir alles verkaufen? Was ist die Lösung? Der Prediger, er hat einen besseren Rat. Er hat einen Rat, der uns weder von der einen Seite noch von der anderen Seite vom Pferd fallen lässt. Er hat ein positives Beispiel, was er jetzt nennt, in Vers 17 in Kapitel 5. Genieße deine Gaben Gottes, ist der Rat des Predigers. Nachdem er gezeigt hat, wie gefährlich Reichtum ist, zeigt er nun, dass Reichtum und Gaben von Gott kommen, um sie zu genießen. Kapitel 5, Vers 17 geht der Text weiter. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe. Ein großer Kontrast, oder? Gerade eben spricht er davon, wie nichtig die Hoffnung auf Reichtum ist. Jetzt spricht er davon, was gut und schön ist. Nämlich, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Vielleicht seid ihr ein bisschen verunsichert. Ist das wirklich bibeltreu? Ist das ein biblischer Rat? Reichtum genießen? Das Leben genießen? Ihr Lieben, dieser Mann, der jetzt beschrieben wird, er ist ein gottesfürchtiger Mann. Diese Person beschreibt Salomo als gut, als schön, als moralisch vollkommen richtig. Und er sagt, unterm Strich, genieße das Leben, wie Gott es gegeben hat. Genieße deine Gaben Gottes. Wie ich schon sagte, dürfen wir weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Die einen, sie sagen, wenn du wirklich gesegnet bist von Gott, dann wirst du reich. Das Wohlstandsevangelium. Falsch. Das steht nirgends geschrieben. Die anderen sagen aber auf der anderen Seite, alle Reichtümer, alles Geld, der Mammon, er ist böse, er ist sündig. Das ist auch falsch. Salomo sagt, genieße das Leben, das Gott dir gegeben hat, und zwar egal was und egal wie viel oder wie wenig Gott dir gegeben hat. In Vers 17 sehen wir es deutlich. Er sagt, siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Es ist moralisch richtig, dass die Arbeit, die Gott dir gegeben hat, dass du diese Arbeit genießt. Soll er erstmal die Arbeit, noch nicht das Geld, was daraus kommt. Die Arbeit genießt als von Gott gegeben. Arbeit gab es übrigens vor dem Sündenfall schon. Es ist nicht eine Folge des Fluches, wie einige sich vielleicht wünschen würden, um sich davor zu drücken. Die Arbeit ist gut, sie ist von Gott gegeben und der Reichtum oder die Belohnung, die dafür kommt. Jetzt gibt es wieder einen großen Unterschied in deiner Sichtweise des Ganzen. Du kannst den Lohn deiner Arbeit Dein Gehalt, was gerade gekommen ist oder vielleicht in den nächsten Tagen kommt, kannst du als deine Belohnung ansehen. Dein Lohn für deine Arbeit, die du gemacht hast. Du kannst aber auch, wie Salomo es hier beschreibt, was richtig ist, es als Gabe Gottes sehen. Und zwar das ganze Paket von der Arbeit über den Stundenlohn bis hin zu dem, was du damit machst. Eine Gabe Gottes. Ein Geschenk Gottes. Sprüche 10, 22 macht deutlich, dass Gott den Wohlstand schenkt und nicht die Hand des Menschen. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Das heißt nicht, dass du faul sein darfst, aber dein Fleiß ist nicht die Ursache, die endgültige Ursache für dein Gelingen, sondern Gottes Gabe. Und dann in Vers 18 spricht der Salomo von jemandem, der wirklich reich geworden ist. Und er beginnt den Vers 18 mit zwei wichtigen Worten. Er sagt nämlich, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt, auch wenn das so ist, es muss nicht so sein, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und nicht nur ihm den Reichtum gibt, sondern und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Ihr Lieben, nicht nur das Geld ist Geschenk Gottes, sondern auch die Gabe und die Fähigkeit, es überhaupt zu genießen. Denn es gibt Menschen, und es sind wahrscheinlich die schlimmsten auf Erden, die reich sind und es nicht genießen können. Kapitel 6 spricht davon. Gott schenkt nicht nur die vollen Dosen, er schenkt dann auch den Dosenöffner. Was wäre das, wenn du nur das Material hättest und es nicht gebrauchen könntest? Und so ist beides eine Gabe Gottes, was Salomo deutlich macht. Wir verdanken alles Gott. Wir nehmen alles aus seiner Hand. Wir freuen uns an Gottes Treue. Wir freuen uns an seinen guten Gaben. Und das ist gut. Das beschreibt er als gut. Trotz des Sündenfalls, trotz 1. Mose 3, in der Zeit, in der wir leben, gibt es die Arbeit und gibt es den Lohn der Arbeit, der gut ist und den wir genießen dürfen. Aber wir bedenken trotzdem in Vers 19, was dieser Mann für Ziele hat. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Das Leben ist kurz und das, was wir haben, ist ein Geschenk Gottes. Schaut mal hinein in diese Verse 17 bis 19, wie oft Gott erwähnt wird. Und dass es eine Gabe Gottes ist, dieser Reichtum, wenn er richtig gebraucht wird und nicht als Hoffnung und Ziel des Lebens angesehen wird. Diese drei Verse sind voll davon und beschreiben, dass alles von Gott kommt. Dass es Gottes Geschenk ist, jede Kleinigkeit. Und wenn wir uns anschauen und überlegen, wie reich wir eigentlich wirklich sind, egal wie wir meinen, wie arm wir sein, sind wir dennoch im Blick auf die ganze Welt im Wohlstand, hin oder her. Wir haben ein festes Dach über dem Kopf. Wir müssen nicht frieren. Wir müssen nicht in der aller Regel im Winter draußen bleiben. Die wenigsten Tage unseres Lebens müssen wir wirklich hungern. Wir sind versorgt. Wir sind reich beschenkt. Und es ist nicht eine Gabe des Jobcenters oder des Arbeitgebers. Es ist eine Gabe Gottes, wie wir sie ansehen müssen und wie wir unsere Perspektive auf diese Gaben richten müssen. Wir brauchen die Perspektive auf Gott. Deshalb nennt Salomo Gott so oft in diesem Abschnitt, wo er davon spricht, was das Richtige ist, der richtige Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut. In Kapitel 6, man könnte sagen, diese Verse Kapitel 5, 17 bis 19 sind wie so ein Scharnier. Wir haben in den vorigen Versen gesehen, in Kapitel 5, dass Salomo ein negatives Beispiel bringt. Nämlich das negative Beispiel von jemandem, der reicher ist und alles verliert. In diesen Versen 17 bis 19 zeigt er auf, wie wir Reichtum richtig gebrauchen und nutzen. Und dann in Kapitel 6 nennt er wieder ein negatives Beispiel. Er spricht wieder davon, von einer großen Warnung. Er spricht davon, dass Reichtum kein Zeichen für Segen ist. Ich werde diese Verse nur überspringen. Es sind einige Aspekte drin, die erläutert werden müssten, das weiß ich, aber die Zeit lässt es nicht zu. Er räumt auf mit Irrtümern, die in der damaligen Zeit und auch teilweise heute in unseren Köpfen sind. Er macht deutlich in den Versen 1 und 2, dass Reichtum kein Zeichen für Segen sind. Es gibt reiche Leute, die sind trotzdem nicht gesegnet. Es ist nicht das Geld an sich, was auszeichnet, ob du gesegnet bist oder nicht. Die ersten zwei Verse. In Vers 3 spricht er davon, dass auch Kinder kein Zeichen für Segen sind, im letztendlichen Sinne. Es gibt Menschen, die haben Kinder und sind nicht gesegnet. Natürlich wissen wir, dass Kinder an anderer Stelle als Segen bezeichnet werden, aber es ist nicht das Ultimative, worauf es sich lohnt zu leben. Weder Geld noch Kinder. In Vers 3 hat dieser Mann nämlich hunderte Kinder. Natürlich eine Übertreibung, um zu zeigen, dass es ihm trotzdem nichts bringt. Und dann spricht er davon in Vers 3, dass seine Seele nicht gesättigt wird. Darum geht's. Die Seele wird nicht gesättigt durch mehr Geld oder durch mehr Kinder. Die Seele wird nur von Gott gesättigt, wie er nachher am Ende des Buches die Auflösung gibt. Und deshalb müssen wir unsere Gaben, dürfen wir sie genießen und müssen sie gebrauchen zu Gottes Ehre. Ohne Gott gibt es keinen echten Genuss. Aber mit Gott darfst du genießen. Wir können manchmal denken, dass all diese Dinge, die wir haben, dass das Tischgebet nur eine Formalität ist. Das Tischgebet, was Gott dankt für seine Gaben an uns, muss ein echtes, von Herzen kommendes Danke sein an Gott. Und dieses Danke lässt uns genießen, egal wie viel oder wie wenig heute auf dem Tisch steht. Es ist Gottes Versorgen an uns. Und es wird deutlich im Kapitel 6, dass es jemanden gibt, der das zuteilt, der in seiner Allmacht und Souveränität dir zuteilt, wie viel du hast. Kapitel 6, Vers 10 heißt es, der Mensch, er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. In jeglicher Hinsicht weist der Prediger immer wieder darauf hin, dass, obwohl alles sinnlos ist, Gott im Himmel souverän ist und er nichts falsch macht. Und auch in Bezug auf dein Geld ist Gott souverän, in Bezug auf deinen Kontostand. In Bezug auf deine Gehaltshöhe. Das ist nicht die letzte Ursache, wie du entscheiden könntest, ob du nun missmutig dein Leben lebst oder es genießt. Der Prediger will dir sagen, du lebst in einer gefallenen Welt. Aber das, was Gott dir gibt, darfst du genießen und darfst es für ihn gebrauchen. im Hinblick auf die Ewigkeit, im Hinblick auf das, was kommt, im Hinblick darauf, dass es von Gott kommt und nicht von dir selbst. Wir müssen anerkennen, in unserer Genügsamkeit anerkennen, dass Gott es ist, der mächtiger ist als wir. Dass er es ist, der gibt und der nimmt. Und wir kennen die Zukunft nicht, wie Salomo es dann in 6, Vers 12 noch beschreibt. Der Prediger ergibt die Auflösung am Ende seines Buches. Ich habe schon einige Male darauf hingewiesen. Und ich möchte diese Verse nochmal lesen, dass wir uns an sie erinnern, auch wenn ihr sie kennt. Im Prediger 11 spricht er davon, in welchem Blick, mit welcher Sicht auf die Welt wir all diese Dinge behandeln dürfen. Prediger 11, Vers 9 schreibt er, freue dich nur in deiner Jugend. Junger Mann, lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Das ist wie das Ende des Buches, die Zusammenfassung. Man könnte diesen Satz auf alle Eigenschaften und Dinge, die er in dem ganzen Buch genannt hat, anwenden. Wir haben gerade die ganze Zeit davon gesprochen, dass Gott uns das Geld gibt, dass er uns damit beschenkt, dass es ein Lohn für unsere Arbeit ist und dass wir uns nicht auf diesen Reichtum vertrauen dürfen. Aber es trifft genauso zu, neben dem, dass wir es genießen dürfen, gibt es die Seite des Urteils Gottes. Es ist von Gott gegeben und er wird uns darüber ein Urteil sprechen, wie es in 11, Vers 9 heißt. Und dann im nächsten Kapitel wiederholt er dieselbe Aussage nochmal im Prediger 12, Vers 14, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Die Frage in deinem Leben ist, in deiner Weltanschauung ist Gott dabei? Rechnest du mit Gott? Kalkulierst du mit Gott? Sowohl als Geber aller Dinge, als auch als derjenige, vor dem du am Ende stehen wirst. Und deshalb ist diese Botschaft über unseren Wohlstand die zweifache. Genuss, worüber wir selten nachdenken, glaube ich, und Gericht, was definitiv nicht zu vernachlässigen ist in einer Gesellschaft, die nur auf Genuss aus ist. Es ist ein großer Zusammenhang zwischen Gottes Furcht und Freigebigkeit, den wir die ganze Zeit übersehen. Nehemia 10 und Nehemia 13 ist ein tolles Beispiel dafür, wo das ganze Volk Buße tut von ihren Sünden und es wirkt sich wie aus? Es ist so interessant. Es wirkt sich darin aus, dass sie Gott wieder geben, was ihm gehört, und zwar im Materiellen. Dass ihre Finanzen wieder Gottesfurcht widerspiegeln. Es ist ein Thermometer deiner Lebensphilosophie, dein Umgang mit deinem Zeit, mit deiner Zeit und auch mit deinem Geld. Und ich möchte dich auffordern, deine Balance zu prüfen. Deine Balance zu prüfen zwischen Genuss und Gericht. Im Umgang mit deinem Geld, im Umgang mit deinem Budget. Bist du jemand, der übermäßig nach Sicherheit strebt? Der übermäßig spart, der zig Versicherungen hat, um sich für alles und jenes abgesichert zu haben? Oder bist du jemand, der sagt, ich muss alles geben und ich muss mein Leben lang traurig einhergehen, weil ich nichts mehr habe, aber ich habe alles gegeben und das macht mich Gott selig. Es ist das andere Extrem, nur zu geben, als wenn Finanzen und Reichtum böse wären. Aber es gibt noch das nächste Extrem, was in unserer Gesellschaft sehr populär ist, nämlich der Genuss. Arbeiten, um Urlaub zu machen. Irgendwo schon mal gehört? Definitiv. Manche drehen es um und sagen, ich mache Urlaub und dann wieder arbeiten, aber je nachdem, ne, was einem noch wichtiger ist. Wo ist die Balance? Wie findest du die Balance, nämlich morgen, wenn du wieder auf der Arbeit bist oder wenn du wieder am Shoppingcenter vorbeigehst? Wie finden wir die Balance? Es ist eine Balance, die Antwort in der Gottesfurcht findet. Eine Balance, die sich bewusst ist, dass alles von Gott kommt, dass ich verwalte und dass ich am Ende wieder vor Gott stehen werde. Und diese Fragen sich zu stellen, in den ganz einfachen Situationen des Alltags, sie helfen dir, in Balance zu kommen. Fragen, die du dir beim Bäcker stellst. Zu entscheiden, wie viel nehme ich? Wie viel kaufe ich? Was kaufe ich? Muss es diese Torte sein oder reicht das Brötchen aus? Es ist eine Gabe Gottes, wir dürfen sie genießen, ohne Zweifel. Aber wir müssen trotzdem bedenken, dass das, was Gott uns anvertraut, wir Rechenschaft geben. Wenn du das nächste Mal im Schaufenster vorbeigehst, erinnere dich daran, dass du zwischen Genuss und Gericht lebst. Wenn du das nächste Mal im Mediamarkt stehst, wenn du das nächste Mal in die Gemeinde reinkommst und die Kollekte gesammelt wird. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Darin bleiben wir. Aber es ist ein gutes Spannungsfeld, in dem wir Gott Ehre geben mit in aller Hinsicht. Und diese Antworten sind keine Pauschalantworten. Sie sind in verschiedensten Lebenslagen unterschiedlich. Es ist nicht pauschal falsch, dieses oder jenes Auto zu fahren, diesen oder jene Möbel zu kaufen oder sonst was zu haben. Es ist die Antwort, die du vor Gott treffen musst. In dem Hinblick darauf, dass du vor Gott stehen wirst, aber auch, dass du das, was Gott dir schenkt, genießen darfst. Gib Gott die Ehre in allen Hinsichten. Und ein sehr guter Tipp in dieser Hinsicht ist, viele von euch tun es wahrscheinlich schon, sein Budget zu planen, seine Finanzen durchzudenken und nicht dem Zufall zu überlassen, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Zu planen, wie viel wohin geht und auch im Rückblick sich anzuschauen, wie viel wohin gegangen ist. Eigentlich sind wir Deutschen ziemlich gut da drin. Ja. Alles schön planen, aufschreiben, strukturieren, am Ende ein schönes Tortendiagramm. Aber mach das auch mal für deine private Kasse, nicht nur für deinen Chef. Und dann erinnere dich an das große Geschenk Gottes und an das Vorbild Gottes. Erinnere dich an die reichste Person auf Erden, die reichste Person des Universums, und die gottesfürchtendste Person auf Erden, Jesus Christus, der all seinen Reichtum im Himmel, wir feiern es übermorgen, aufgegeben hat, um arm zu werden. Um arm zu werden für uns Menschen. Um arm zu werden im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und es ist ein großes Vorbild und es ist die Motivation, die Paulus nimmt in 2. Korinther 9, um uns anzuspornen und uns bewusst zu machen, der großen Gabe Gottes, Christus, unser Portemonnaie auf den Prüfstein zu stellen. Echte Dankbarkeit, sie kommt aus der Genügsamkeit, sie kommt aus dem Bewusstsein, dass Gott souverän ist, und sie kommt daher, dass wir das verwalten und genießen, was Gott uns heute gegeben hat und anvertraut hat. Lasst uns weder geizig sein noch verschwenderisch. Lasst uns gebrauchen und genießen. Ein ausbalanciertes Leben zwischen Genuss und Gericht, zwischen Arbeit und Wohlstand. Und frage dich immer wieder, setzt du deine Hoffnung auf Gott oder aufs Geld? Setzt du deine Hoffnung auf den Messias oder auf den Mammon? Setzt du deine Hoffnung auf die Ewigkeit oder auf die Erde? Wir dürfen jede kleine und große Gabe Gottes genießen und für ihn einsetzen. Ich hoffe, ihr durftet euer Leben in einem Licht hineinstellen und sehen und prüfen und hoffe und bete, dass die Botschaft von Salomo Auswirkungen hat in euren Planungen und Überlegungen in den nächsten Tagen, für euer Budget, für eure letzten Geschenkeinkäufe und für all das, wie ihr Gott ehrt mit eurem Wohlstand im Genuss und im Gebrauchen im Hinblick auf das Gericht. Lasst uns zusammen aufstehen und ich möchte zum Abschluss noch beten.